Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Diesmal mit einer Adorno-Ausgabe anlässlich des 50. Todestags dieser kritischen Theorielegende. Und uns geht es im Speziellen um Adornos Auseinandersetzung mit rechtem Denken, mit rechtsradikaler Politik. Gerade haben wir schon über ein bislang unveröffentlichtes Schlusskapitel zum autoritären Charakter gesprochen. Jetzt wollen wir uns einem Vortrag zuwenden, den Adorno 67, also genau 20 Jahre später, in Wien gehalten hat, auf Einladung des Verbands Sozialistischer Studenten Österreichs. Und dazu darf ich ganz herzlich jetzt über Leitung in Hamburg begrüßen den Historiker und Rechtsextremismusforscher Volker Weiß. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Weiß, diesen Wiener Vortrag, den hat Adorno übertitelt mit Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Und der ist als gedruckter Text gerade bei Surkamp erschienen. Sie haben das Nachwort dazu verfasst. Was macht diesen Text denn heute so interessant, dass er nun gut 50 Jahre später kommentiert erscheint?
Nun, das eine ist natürlich ein rein editorisches Interesse. Er war bisher nicht veröffentlicht. Er fristete sein Dasein in Tonarchiven. Und im Rahmen der neuen Gesamtausgabe, ja, sammelt der Verlag eben auch unveröffentlichte Texte. Das wäre mal das eine, ein philologisches Interesse. Aber der Text hat auch eine, also wirklich frappierende Aktualität. Adorno spricht dort über den Aufstieg der NPD in den 60er Jahren als Sammlungsbewegung des rechten Lagers. Und wenn man seine Analyse und die Beschreibung des Zeitgeschehens eben liest, dann stellt man fest, dass die Dinge einem doch derzeit sehr bekannt vorkommen. Es liegt natürlich auch daran, dass sich bestimmte grundlegende Rahmenbedingungen in der Gesellschaft bei allem Wandel, den es natürlich zu konstatieren gibt, nicht geändert haben. Das ist das eine. Und das andere, was für mich auch ein wesentlicher Grund war, den Text zu kommentieren: die kritische Theorie ist ja leider an den Universitäten die letzten Jahre, ich denke die letzten zwei Generationen von Studierenden, stark ins Hintertreffen geraten. Also die Erkenntnisse, die man dort schon vor Jahrzehnten gewonnen hat, sind leider fast vergessen worden. Und wir haben die Hoffnung, mit diesem Bändchen ein wenig diesen Schatz wieder zu heben, könnte man sagen. Also bereits vorhandenes Wissen zu reaktivieren, um gegen derzeitige Tendenzen der extremen Rechten, die ja nicht zu ignorieren sind in den letzten Jahren, doch auch ein Wissensbestand eben wieder zu schaffen, mit dem man sich dagegen wappnen kann.
Genau, diese Aktualität, der wollen wir uns jetzt in den nächsten 20 Minuten widmen. Lassen Sie uns mal reinhören. Es gibt nämlich auch einen Audiomitschnitt von diesem Wiener Vortrag, leider in etwas schlechter Qualität, aber doch wenigstens verstehbar. Und eine Stelle, die finde ich da besonders interessant, da bezeichnet Adorno die faschistische Bewegung als Wundmal, als Narbe einer unzulänglichen Demokratie.
Man hört ja sehr oft die Behauptung, es gäbe so einen Bodensatz von Unbelehrbaren oder von Narren in jeder Demokratie. Und es steckt dann darin so ein gewisses quietistisch-bürgerlich Tröstendes, wenn man sich das so vorsagt. Ich glaube, man kann darauf nur antworten, gewiss, es sei in jeder sogenannten Demokratie auf der Welt etwas derartiges in variierender Stärke zu beobachten, aber doch nur als Ausdruck dessen, dass dem Inhalt nach, dem gesellschaftlich-ökonomischen Inhalt nach, die Demokratie eben bis heute nirgends wirklich und ganz sich konkretisiert hat, sondern formal geblieben ist. Und die faschistischen Bewegungen könnte man in diesem Sinn als die Wundmale, als die Narben einer Demokratie bezeichnen, die ihrem eigenen Begriff eben doch bis heute noch nicht voll gerecht wird.
Sie haben es vorher schon gesagt, die NPD hatte bei Landtagswahlen einige Erfolge gerade eingefahren. Weshalb und inwiefern führt Adorno die rechtsextreme Bewegung hier auf eine imperfekte Demokratie zurück?
Das ist gewissermaßen ein Dauerthema in der kritischen Theorie. Da geht es um die nicht eingelösten Versprechen auch des Liberalismus seit dem 19. Jahrhundert. Der tritt ja an und sagt, wir brechen die Ständegesellschaft auf, also die schicksalhaft gebundene Positionierung des Menschen in der Gesellschaft. Ein jeder, platt gesagt, ist nun seines Glückes Schmied. Das sind die Versprechen des Liberalismus und er kann sie gleichzeitig nicht einhalten. Er kann keinen Rahmen bieten, keinen wirtschaftlichen Rahmen, in dem das wirklich einlösbar wäre. Und das gilt natürlich auch für den politischen Bereich. Wir können das ganz konkret sehen, wenn Sie sich anschauen, die Agitation der äußersten Rechten, nehmen wir die AfD, hat damit begonnen und war auch sehr erfolgreich mit einer Agitation gegen die Europäische Union. Die wurde angegriffen als demokratisch eigentlich nicht legitimiert. Und das Problem ist, dass es tatsächlich in den bürokratischen Apparaten, da gibt es Demokratiedefizite, da dominiert gewissermaßen die Verwaltung vor der Mitbestimmung. Das sind Elemente, ich sage mal von Realität, die natürlich von der rechten Propaganda auch aufgenommen werden. Und in diese Wundmale, in diese offenen Stellen, kann dann diese Propaganda ja gewissermaßen auch in diese Kerben hineinschlagen und damit auch Erfolge generieren. Aus dem einfachen Grund, weil es sich auch mit realen Erfahrungen deckt. Das gilt natürlich auch für Erfahrungen. Adorno spricht an einer anderen Stelle ja auch von einer immensen Kapitalkonzentration in der Gesellschaft, also die ganz reale Schere von Arm und Reich, die ja global und auch in den europäischen Gesellschaften immer weiter auseinanderklafft. Da wird auch das Versprechen einer Teilhabe, auch ökonomischen Teilhabe, immer weniger eingelöst. In diese Erfahrung kann rechte Propaganda eben auch eindringen gewissermaßen und damit arbeiten.
Reale Erfahrungen, sagen Sie, damit zusammenhängt. Und auch sehr interessant ist, dass Adorno sowohl in den Studien zum autoritären Charakter als auch hier in diesem Vortrag immer wieder den projektiven Charakter des Rechtsextremismus unterstreicht. Auch dann, wenn er auf die Lust am Untergang zu sprechen kommt. Die Rechte, die würde sich geradezu nähren von Weltuntergangsfantasien, sagt er. Würden Sie sagen, da trifft Adorno einen noch heute aktuellen Punkt? Ist es tatsächlich so, dass Rechtspopulisten und Extremisten das Unbehagen mit der eigenen sozialen Situation, die eigene Untergangsangst projizieren auf eine kulturpolitische Ebene, wo es dann plötzlich um die Gefährdung der Deutschen als Volk durch angebliche Überfremdung, Umvolkung und dergleichen geht?
Definitiv. Er geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, man reagiert gar nicht mehr auf eine reale Krise, sondern also die Krisen heute sind vorhanden, aber sie sind hier nicht vergleichbar mit dem, was in den 20er Jahren beispielsweise passiert ist. Die Weltwirtschaftskrise war Ende der 20er Jahre in einer anderen Dimension als die Bankenkrise von 2008 und Ähnliches. Er sagt, man erwartet mittlerweile schon vor der Krise die Krise und das schafft eine gewisse Grundstimmung. Also diese Antizipation des Schreckens, wie er es nennt. Das ist eine ganz wichtige sozialpsychologische Disposition, die auch durch eine permanente Unsicherheit, die deren Quelle dann wiederum in der Ökonomie liegt, produziert wird. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn wir die Debatten der letzten Jahre anschauen, die große Formel von Thilo Sarrazin 2010, 2011, Deutschland schafft sich ab. Das war diese klassische apokalyptische Untergangserzählung, die sich ja durch nicht nur die deutsche Geschichte immer ja die gesamte Moderne hindurchzieht. Man kann das quasi mit Spenglers Argumentation vom Untergang des Abendlandes bereits vergleichen. Also diese Erwartung des totalen Zusammenbruches, diese obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang, die gehört eben zu dem dazu, was Adorno ja auch den autoritären Charakter nennt und gewisse ja, Grundbedingungen für faschistisches oder faschistoides Gedankengut dann auch eben schafft.
Adorno spricht eben auch davon, dass sich Rechtsradikale, Sie haben das gerade schon angedeutet, rationale Argumentation entziehen. Und wo Politik eben nicht mehr im Modus der überzeugenden Inhalte geschieht, da bleibt ja letztendlich nur noch die Propaganda. Und genau der weist Adorno auch eine Schlüsselfunktion zu. Charakteristisch für den Rechtsradikalismus sei eine außerordentliche Perfektion der propagandistischen Mittel, sagt er. Und bezeichnet sie als substanzrechtsradikale Politik. Das ist ja eine interessante Formulierung, eine paradoxe Formulierung. Inwiefern kann Propaganda denn Substanz sein?
Nun, es gibt Bewegungen und da gehört dann eben der Faschismus dazu. Da wird die Form gewissermaßen auch zum Inhalt. Also da gibt es eine ganz enge Korrespondenz. Propaganda kann dann Substanz sein, wenn sie eben der permanenten Aufreizung dient und die Bewegungen, die rechten Bewegungen, leben ja letztendlich von der permanenten Überbietung. Wenn man da genauer hinschaut, jenseits des permanenten Trommelns fällt das ja sehr schnell in sich zusammen. Das ist aber eine ganz alte Erfahrung. Und hier kann man eben sehen, Adorno greift ja auch auf seine Lebenserfahrung gewissermaßen zurück, weil die heutige Propaganda der äußersten Rechten unterscheidet sich gerade in diesen Punkten eigentlich sehr wenig von dem, was die Generation von Adorno in den 20er, 30er, 40er Jahren hautnah gewissermaßen am eigenen Leib erleben konnte, im Aufstieg des NS und natürlich des europäischen Faschismus auch. Diese ganzen Mechanismen, dass eben diese Form der permanenten, des Angedrehten, wie Adorno es nennt, der permanenten Überbietung dann auch zum Inhalt wird, die hat das Institut für Sozialforschung in den 40er Jahren bereits untersucht. Leo Löwenthal hat eine hervorragende Arbeit, Titel Falsche Propheten, dazu vorgelegt und eben nachgewiesen, wie ganz systematisch rechte Propaganda und damit die gesamte rechte Politik davon lebt, ihre Adressaten im Zustand einer permanenten Neurose zu halten. Also permanent immer wieder schon pathologische Züge des Verfolgungswahns zu triggern, wie man heute sagen würde. Und das ist ja eigentlich der gesamte Inhalt. Er funktioniert aber eben nur oder umso besser, wenn reale Elemente, reale Bedrohungselemente, reale Gefühle, ja, in einen Zustand von Unsicherheit auch aufgegriffen werden können. Sonst wäre es zu einfach. Und das ist eben der Umgang. Interessant ist an dieser Formulierung, diese Kombination der technischen Perfektion auf der einen Seite mit den abstrusen Inhalten. Da bezieht sich Adorno natürlich auf die Erfahrung beispielsweise mit Rundfunk in den 30er Jahren. Die nationalsozialistische Propaganda hat hochprofessionell gearbeitet. Das kann man aber tatsächlich heute übertragen, weil die sogenannten sozialen Medien, die neuen Medien, genau das Gleiche wieder kombinieren. Die technische Perfektion ist unglaublich ausgereift. Die Reichweite ist ungleich viel größer als früher. Die ist ja global im Internet. Die Inhalte werden immer abstruser.
Deutschlandfunk Kultur mit einer Philosophiesendung zu Theodor W. Adorno und seinen Überlegungen zum Rechtsradikalismus. Unser Gast dazu, der Historiker Volker Weiß. Herr Weiß, wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, dass Adorno die Propaganda als den zentralen Inhalt des Rechtsradikalismus begreift. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, mehr als Propaganda ist da nicht. Adorno zählt dann einige der rhetorischen Tricks auf, mit denen der Rechtspopulismus versucht, Zuspruch für sich zu gewinnen. Und ich fand es fast schon ein wenig schockierend, dass sich Adornos Vortrag an diesen Stellen fast wie ein Kommentar zur Gegenwart liest. Also von strategischen Wiederholungen falscher Behauptungen ist da die Rede, von Vertreterlogik, fantastischen Verzerrungen und von der Salamitechnik, also vom bewussten Wegschneiden wichtiger Zusammenhänge. Natürlich, Herr Weiß, wiederholt sich Geschichte nicht, das ist klar. Aber die groben inhaltlichen Motive und vor allem die rhetorischen Kniffe des Rechtsradikalismus, die scheinen sich doch einigermaßen gleich zu bleiben. Würden Sie dem zustimmen?
Ich denke, ja. Die Methoden, die Techniken, kann das verallgemeinern, auch der Reklame generell, haben sich auch nicht derartig stark verändert. Also natürlich haben sich die technischen Möglichkeiten verändert, aber die alten Formen letztendlich, wie man jemanden anspricht und Aufmerksamkeit generiert, Sex and Crime, die sind ewig gewissermaßen. Das hat sich auch in der rechten Propaganda nicht geändert. Das Beharren auf teilweise frei erfundenen Fakten oder die relativ kreative Neukombination von faktischen Versatzstücken, das sind ja Dinge, die Adorno da bereits beobachtet, teilweise auch der gnadenlose Formalismus. All diese Dinge sind längst bekannt gewesen und es schadet daher überhaupt nicht, sich das nochmal anzuschauen, welche historische Erfahrung es mit diesen Methoden gibt, die bis heute zur Anwendung kommen.
Natürlich hat sich unsere Gesellschaft, haben sich sämtliche westliche Demokratien in den letzten 50 Jahren aber natürlich trotzdem massiv verändert. In den 60ern gab es zum Beispiel noch gar kein Internet. Heute kann Propaganda über das Netz und die sozialen Medien also viel schneller, viel direkter, viel zielgerichteter an die Leute gebracht werden. Das haben Sie vorher auch schon kurz angesprochen. Mit den jungen rechtspopulistischen Parteien hat sich außerdem das Image, also das ganze Erscheinungsbild rechter Parteien stark verändert. Worin sehen Sie denn die wichtigsten Unterschiede zwischen den rechten Parteien von damals in den 60er Jahren und von denen heute?
Nun, in den 60er Jahren ist ja das letzte Aufbäumen einer Generation in der NPD teilweise noch organisiert, die tatsächlich aus den Strukturen des Dritten Reiches kamen. Heute haben rechte Politiker selbstverständlich verstanden, dass man damit nicht mehr offen Politik machen kann. Wobei auch bereits in den 60er Jahren sich diese Modernisierung, die wir heute dann komplett erleben können, andeutet, dass man nämlich sich immer mehr, gerade die junge Generation, die sich bildende neue Rechte, sich davon eben auch verabschiedet. Gut, aber da haben wir auf jeden Fall einen Unterschied. Eine moderne Rechte verzichtet häufig auf diese direkten Bezugnahmen, auf die direkten Rekurse, gerade auf den NS, auf die Kriegszeit. Man muss sie dann zwischen den Zeilen durchaus lesen, das ist auch wieder möglich. Was man heute eher wieder verwendet, sind Theoriebestände aus den 20er Jahren, also der sogenannten konservativen Revolution. Das prägt die gesamte neue Rechte dann heute, die ja auf die AfD, gerade auf den Flügel um Björn Höcke, starken Einfluss hat. Aber die Präsentation hat sich geändert. Man neigt heute auch weniger zu den Aufmärschen. Man konnte in den 60er Jahren quasi noch Trommeln und Fahnen teilweise beobachten.
Wobei, was ja interessant ist, Adorno schreibt damals schon, das offen antidemokratische fällt weg. Und das ist ja eine Beobachtung, die wir heute auf jeden Fall teilen können. Man gibt sich als die wahren Demokraten auf der rechtspopulistischen
Man
Seite.
Man gibt sich auf der Oberfläche tatsächlich als das wahre Demokratische. Die Agitation, wobei er da ja auf die 30er und 20er Jahre sich bezieht, die Agitation gegen die Demokratie als ein korruptes System, wie es dann hieß, die tritt in den Hintergrund. Wenn man aber heute genau hinschaut und beispielsweise in dieser neurechten Zeitung um diesen Götz-Kubitschek-Kreis Sezession liest, da findet man durchaus Angriffe alten Stils auf den Parlamentarismus, der quasi als pathologische Gesellschaftsform oder pathologische Organisationsform der Politik auch dargestellt wird. Was kein Wunder ist, weil man sich dort auf die üblichen Theoretiker des Antidemokratischen bezieht. Auf der Oberfläche allerdings bleibt das tatsächlich weg und man präsentiert sich als ja die wahren Vertreter des Volkes. Aber auch das ist nicht wirklich neu.
Lassen Sie uns gegen Ende des Gesprächs noch auf mögliche Mittel der Gegenwehr eingehen. Ein Gegenrezept, zu dem heute ja gern und viel geraten wird, folgt der Devise vernünftig mit den Rechten reden. Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass Propaganda letztendlich der ganze Gehalt rechtsradikaler Politik ist, zumindest wenn man Adornos und auch ihren Deutungen folgt. Was sagt Adorno denn, was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu der Idee, wir alle und insbesondere die Medien sollten vernünftige Diskussionen mit rechtspopulistischen PolitikerInnen führen?
Nun, Adorno hat eine sehr klare Meinung und sagt, an einer rationalen Argumentation besteht auf dieser Seite eigentlich gar kein Interesse. Es geht eben um die Technik der permanenten Überreizung des Angedrehten, wie er es nennt. Das heißt aber nicht, dass keine Auseinandersetzung stattfinden kann oder soll. Also meine Position ist klipp und klar, ich adressiere mich an die Menschen, aber ich sehe keinen Sinn in der Auseinandersetzung mit Kadern. Mhm. Das ist schlicht und ergreifend der Unterschied. Wer sich mit Kadern auseinandersetzt, auf ein Podium geht beispielsweise, der wertet diese Leute tatsächlich auf. Es ist aber unabdingbar, deren Argumente öffentlich auch rational zu widerlegen. Das ist völlig richtig und notwendig. Das ist ja auch ein Schluss, zu dem Adorno dann letztendlich kommt. Natürlich muss über die Folgen aufgeklärt werden. Die Folgen dieser Politikform, die Folgen dieser Weltanschauung muss aufgeklärt werden. Man darf sich aber keine Illusionen machen, dass es irgendwie eine rationale, eine faire Auseinandersetzung mit diesen Leuten geben kann. Ich habe eigene Erfahrungen. Ich wurde schon minutenlang von diesem Verleger Götz Kubitschek angebrüllt in Leipzig auf der Buchmesse, der sich kurz darauf selber dann als Opfer von Leuten, die ihn angeschrien haben, inszeniert hat. Das ist tatsächlich relativ sinnlos, aber das Gespräch, die Analyse, die Aufklärung, die darf nicht unterbleiben. Man wird aber keinen überzeugten Kader der identitären Bewegung oder der neuen Rechten oder der AfD umpolen können. Das ist vergebliche Liebesmühe.
Adorno selbst gibt im Vortrag von 67 auch eine Empfehlung ab. Hören wir doch zum Schluss dieses Gesprächs nochmal rein, was er für wenig hilfreich und was dagegen für vielversprechend hält.
Man soll nicht in erster Linie mit ethischen Appellen, mit Appellen an die Humanität operieren, denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen, wirkt wie Angst und Schwäche, etwa ähnlich so wie in bestimmten Vorgängen, die mir bekannt sind, die Erwähnung von Auschwitz zu rufen, wie hoch Auschwitz geführt hat und die bloße Erwähnung jüdischer Namen bereits zum Gelächter. Das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist.
Appelle im Namen der Menschlichkeit bringen nichts, argumentiert Adorno. Man muss den Leuten klar machen, dass rechtsradikale Politik allen schadet, in letzter Konsequenz auch seinen eigenen Befürworterinnen. Herr Weiß, stimmen Sie Adorno dazu und was könnte das ganz konkret für das Hier und Jetzt heißen?
Ich fürchte, er hat durchaus recht. Und wenn wir uns wirklich so barbarische Momente anschauen, ich denke an die Absaufenrufe bei einer Pegida-Demonstration, da ging es um Seenotrettung. Das bestätigt das natürlich. Auch diese ewige Rede von den Gutmenschen, als ob es jetzt irgendwie die neue zivilisatorische Errungenschaft sei, ein Schlechtmensch zu sein. Daran kann man sehen, diese Appelle an die Humanität, die führen tatsächlich zu nichts. Man kann aber klipp und klar betonen, wohin es führt, wenn die europäische Integration beispielsweise verschwindet. Man kann aufklären, wohin der Nationalismus führt, dass das keine Friedensordnung, weder europäisch noch global, sein wird. Eben alles, was Adorno da eben gesagt hat, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Aufklärung über die Folgen, den Preis letztendlich dieser Weltanschauung, die ist unabdingbar.
Herzlichen Dank, Volker Weiß, für dieses denkwürdige Gespräch.